Er hat es ins Bildungsministerium, in unzählige Tageszeitungen, in die Predigt eines Priesters und in populäre Podcasts geschafft. Der Chatbot ChatGPT. Das ist eine künstliche Intelligenz, die aus zahlreichen Texten gelernt hat und deshalb auf fast alles eine eigene Antwort weiß, die auch von einem realen Menschen stammen könnte. Seit November ist ChatGPT frei zugänglich und selten hat ein Programm in so kurzer Zeit für derartige Begeisterung und ebenso großes Unbehagen gesorgt. Nur 2 Monate nach seinem Start hat das Programm schätzungsweise 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und Nutzerinnen erreicht und ist damit die am schnellsten wachsende Verbraucheranwendung in der Geschichte. Im Vergleich: TikTok hat dafür etwa 9 Monate gebraucht, Instagram 2,5 Jahre. Doch was machen Chatbots wie ChatGPT mit unserem Menschenbild? Welche ethische Verantwortung haben EntwicklerInnen? Inwieweit kann sich ein Chatbot überhaupt ethisch korrekt verhalten? Lena Göbel hat nachgefragt.
Hallo zu diesem etwas anderen Video. Ich habe mich gefragt, wer predigt besser, Mensch oder Maschine? Vielleicht hast du auch schon gehört von dieser Webanwendung ChatGPT.
Das ist Tom Kruczynski, Pfarrer in Brunn am Gebirge und ehemaliger Software- und Datenbankentwickler. Sein YouTube-Video zum Predigtwettbewerb Mensch gegen Maschine wurde in den vergangenen 2 Wochen mehr als 3.500 Mal aufgerufen. Doppelt so oft wie seine anderen Videos. Die Maschine, die hier eine Predigt schreibt, ist der Chatbot ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, die unzählige Texte gelesen und daran trainiert hat, Antworten auf fast alle Fragen zu geben und eben auch eine Predigt zu schreiben. Chatbots sind aber nicht neu, man kenne sie beispielsweise vom Online-Kundenservice, erklärt Sabine Köstzegi, die seit vielen Jahren zu Robotik und künstlicher Intelligenz forscht.
Chatbots sind auf Deutsch übersetzt Konversationsagenten. Also das sind Maschinen, die sich mit Menschen mittels natürlicher Sprache unterhalten können. Die meisten KI-Systeme bisher sind geskriptet, eigentlich vorgeskriptet. Das heißt, auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Wortkombinationen werden ganz bestimmte, auch vorher festgelegte Antworten gegeben.
Und ChatGPT verwende eben keine vorgeskripteten Antworten, sondern entwickle neue, innovative Antworten selbst auf Basis von zugänglichem Datenmaterial. Für Sabine Köstzegi durchaus ein Meilenstein in diesem Bereich.
Wir Menschen können Sinn verstehen. Ja? Das heißt, wir können verstehen, wenn jemand eine Bewertung abgibt und sagt, das ist gut oder das ist schlecht und deswegen mag ich das oder mag ich es nicht. Maschinen haben weder Gefühle noch haben sie Präferenzen, die müssen wir ihnen sozusagen vorgeben. Das heißt, den Sinn bei einer Aussage oder hinter einer Aussage oder zwischen den Zeilen zu verstehen, ist eine Riesenherausforderung. Und dieser Technologie gelingt es, mehr oder weniger Sinnzusammenhänge zu verstehen, also zusammenzufassen und auch darzustellen. Die Software simuliert Sinn.
Die beliebte Software ChatGPT ist also ein Sprachmodell, das auf die Interaktion mit Menschen hintrainiert wurde. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa, die aber im Gegensatz zu dem neuesten Chatbot nur vorgefertigte Antworten geben, unterstützen Menschen bereits seit einigen Jahren. All diesen Sprachassistenten wurde eine Rolle zugewiesen, die assistierend, meist weiblich, submissiv und immer freundlich ist. Darin sieht Köstzegi ein großes Problem.
Also was wir auch aus empirischer Forschung bereits wissen, ist, wenn wir vermehrt in Kommunikation mit solchen Systemen sind, die unabhängig von unserer eigenen Interaktion immer stereotyp reagieren, dann kann das natürlich auch unsere Vorstellungen nicht nur weitertragen, was ist typisch Mann und typisch Frau, sondern sogar auch noch verstärken. Und das ist so eine Befürchtung, die ganz groß auch diskutiert wurde in den letzten Jahren. Was machten denn diese Technologien mit uns? Verlieren wir zum Beispiel die Fähigkeit zur Empathie, wenn wir mit Systemen aufwachsen, die niemals negativ oder kritisch auf uns reagieren, wenn wir uns unangemessen verhalten? Also wenn wir ein System beschimpfen, dann verlernen wir, dass unser Verhalten eben auch auf emotionaler Ebene bei anderen Auswirkungen hat. Und wenn wir das verlernen sozusagen, verlieren wir natürlich als Gesellschaft.
Dass die Art und Weise, wie wir mit Sprachassistenten oder eben Chatbots wie ChatGPT umgehen, enorm wichtig ist, darin sind sich Sabine Köstzigi von der TU Wien und die Sozialethikerin und katholische Theologin Alexandra Palkovic einig. Verantwortung an den Chatbot abzugeben und diesen moralische Entscheidungen treffen zu lassen etwa, ist für Palkovic keine Option, denn ChatGPT könne nie ein moralisches Subjekt sein.
ChatGPT kann gut genutzt werden, um sozusagen einen Hinweis zu bekommen auf verschiedene ethische Argumentationsweisen. Ich kann eine Frage stellen, eine moralische Frage, zum Beispiel, wann ist Krieg gerecht? Und dann spuckt ChatGPT aus, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, verschiedene Aspekte, wie diese Frage zu beantworten wäre. Aber dabei ist es einfach immer noch ein System, das eine große Menge an Daten ausarbeitet, das Informationen sammelt und die dann in Bezug auf diese Frage zusammenstellt. Es ist kein System, das sozusagen selbst wirklich eine Verantwortung übernehmen kann, ein wirkliches Verständnis überhaupt für Moral hat. Grundsätzlich gehört Emotionalität zu einer moralischen Entscheidung. Es gehört auch das Handeln dazu, was ein Chatprogramm nicht kann.
Dem Nutzer oder der Nutzerin schreibt Palkovic eine Kontrollverantwortung zu, also Falschinformationen zu filtern, ChatGPT nur als Assistenten zu betrachten und die Informationen nie kontextunabhängig zu verwenden. Es sei aber beeindruckend, wie gut und angemessen ChatGPT auf beispielsweise rassistische Fragen reagiert, sagt Palkovic, ganz anders als Chatbots in der Vergangenheit. Einer der ersten Chatbots, der mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, war der Chatbot Tay von Microsoft im Jahr 2016. Dieser hatte damals allerdings innerhalb weniger Stunden rassistische, antisemitische und sexistische Antworten gegeben und wurde daher nach kurzer Zeit wieder vom Netz genommen. Doch kann ein Chatbot überhaupt wirklich rassistisch sein? Sabine Köstzigi von der TU Wien.
Wenn ein Chatbot sagt, also irgendeinen rassistischen Ausdruck bringt oder eine sexistische Äußerung bringt, da gibt es kein Sinnverstehen dazwischen. Das ist eine mathematische Formulierung für ein technisches System, ohne irgendwelches Verständnis dahinter, dass das verletzen könnte, dass das unfair ist, dass es unethisch ist, etc.
Ob und wie schnell sich ein System zu rassistischen oder antisemitischen Aussagen versteigt, hängt von den Daten ab, mit denen es trainiert wird, sagt Köstzigi. Dass ChatGPT bislang nicht zu solchen Aussagen neigt, liegt daran, dass Menschen dem System manuell beibringen, was eine passende Antwort ist und was nicht. In diesem Fall wurden dafür kenianische Billiglohnkräfte eingesetzt, die für nicht einmal $2 die Stunde der KI beigebracht haben, toxische Inhalte zu vermeiden. Das hat eine Recherche des US-amerikanischen Time Magazine aufgedeckt. Sozialethikerin Alexandra Palkovic.
Also da kann man schon die Anfrage stellen, OpenAI, die Firma, die ChatGPT veröffentlicht hat, hat ja das hehres Ziel, eine KI zu finden, die der ganzen Menschheit dient, und ist ihnen für dieses hehre Ziel da jedes Mittel recht zu scheinen, das zumindest bei diesem Beispiel. Und je größer die Bedeutung von diesem Programm wird, desto wichtiger und desto sozusagen größer ist dann auch die Macht beim Filtern. Und irgendwann stellt sich dann die Frage, ist es in Ordnung, dass diese Macht beim Filtern einfach ein Unternehmen hat und dass sie nicht demokratisch legitimiert ist?
Die EntwicklerInnen des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI hätten, so Palkovic, die Verantwortung, das Programm so zu gestalten, dass problematische Inhalte nicht reproduziert werden, Transparenz herrscht, arbeitsrechtliche Bedingungen eingehalten und Ressourcen gerecht verteilt werden. Sabine Köstzigi von der TU Wien hat die Ethikrichtlinien der EU mitentwickelt, die die Basis für die neue AI-Regulierungsverordnung der EU bilden, die gerade unter den EU-Mitgliedstaaten verhandelt wird.
Als Produzent oder als Entwickler von so einem Tool sind Sie natürlich auch verantwortlich, dass dieses Tool gesetzeskonform ist. Also da wird es auch Lücken geben für diese Technologie. Aber im Grunde genommen braucht es jetzt keine neuen Regelungen dafür, sondern wir haben ja unsere Menschen- und Grundrechte festgelegt. Und genau das versucht die AI-Regulierungsverordnung jetzt ja tatsächlich einzufangen.
Doch nun zurück zum YouTube-Video von Tom Kruczynski, dem Pfarrer von Brunn am Gebirge. Wer hat denn jetzt die Predigt-Challenge gewonnen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ChatGPT all das zusammensammelt, was man auch in Büchern finden kann und so sowohl für die Predigtvorbereitung als auch für diejenigen, die sich eine Predigt einfach nur anhören wollen, dass das eine sehr, sehr gute Grundlage ist zu dem Schriftstück. Also ich war schon davon überrascht, dass ChatGPT mit dem Begriff der Seligpreisungen überhaupt was anfangen kann und dann darauf schon eine Antwort gibt, die dann auch noch ein bisschen differenziert ist, je nachdem, ob ich es als katholischer oder als evangelischer Priester antworten lasse.
Der Chatbot ChatGPT wird dem Pfarrer also auch in Zukunft assistieren, doch nie ganz alleine eine Predigt schreiben können, denn die eigene ganz persönliche Erfahrung als Priester oder Prediger wird ChatGPT nie reproduzieren können.
Lena Göbel über intelligente Chatbots. Und wir bleiben beim Thema. Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Lebensbereichen eingesetzt. Einige amerikanische Unternehmen versprechen so ihren Kundinnen und Kunden den virtuellen Kontakt mit ihren verstorbenen Angehörigen. Doch können virtuelle Abbilder auch nur annähernd die Präsenz realer Menschen ersetzen? Und was bedeutet das für die individuelle Trauerarbeit nach dem Tod eines geliebten Menschen? Konstantin Obermeier wirft einen Blick ins virtuelle Jenseits.
Künstliche Intelligenz. Was bis vor ein paar Jahren noch nach weit entfernter Utopie oder Dystopie klang, ist heute schon mehr oder weniger unauffällig in unserem Leben angekommen. Angefangen bei offensichtlichen Anwendungen künstlicher Intelligenz wie selbstfahrenden Autos, Staubsaugerrobotern oder digitalen Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Co. bis hin zu ganz unauffälligen Einsätzen künstlicher Intelligenz wie Bilderkennungssoftwares, Übersetzungs-Apps oder Internetalgorithmen. Künstliche Intelligenz, kurz KI, wird mittlerweile in beinahe allen Lebensbereichen eingesetzt. In der Medizin, in der Wirtschaft, sogar in der Kunst. Kein Wunder also, dass einige Firmen nun versuchen, sich auch einer der drängendsten Fragen der Menschheit zu widmen, dem Traum vom ewigen Leben. Stephen Smith ist Mitbegründer des US-amerikanischen Unternehmens Storyfile und Professor für Religion an der University of Southern California. Vor einigen Jahren hat Smith sich die Frage gestellt, wie man die Erinnerungen und die Geschichten von Überlebenden des Holocaust auch über deren Tod hinaus erhalten kann.
Vor ungefähr 10 Jahren haben wir uns Sorgen darüber gemacht, dass die letzten Überlebenden des Holocaust sterben und die Gespräche, die sie mit der heutigen Generation haben, in Zukunft nicht mehr stattfinden werden. Also haben wir gemeinsam mit der Steven Spielberg Shoah Foundation ein Projekt entwickelt, um Holocaust-Überlebende zu interviewen, damit man sich auch in Zukunft noch mit ihnen unterhalten kann.
Und das funktioniert so. Zuerst zeichnen Smith und sein Team ein sehr umfangreiches Interview mit einer Person auf. Während des Interviews stellen sie der Person mehrere hundert Fragen zu ihrem Leben, ihrer Geschichte, ihren Gefühlen, Gedanken und Meinungen. Anschließend werden die einzelnen Antworten in eine künstliche Intelligenz eingespielt. Das System erstellt dann aus dem Interview ein virtuelles Videoabbild der interviewten Person. Ab sofort kann man diesem Abbild dann alle Fragen stellen, die ihm während des Interviews auch gestellt wurden. Und das virtuelle Abbild reagiert mit der jeweiligen Videoantwort. Während ihrer Arbeit mit den Holocaust-Überlebenden kamen Smith und seinem Team die Idee, ihr Projekt zu erweitern.
Uns ist klar geworden, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Jeder hat einen Lebensweg. Deshalb haben wir beschlossen, diese Technologie zu nutzen und sie so zu gestalten, dass jeder seine eigene Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen kann, damit in Zukunft die Ururenkel mit ihren Ururgroßeltern sprechen können.
Smith und Storyfile sind nicht die einzigen, die künstliche Intelligenz auf diese Art nutzen wollen. Viele weitere Unternehmen versprechen ihren Kundinnen und Kunden nichts Geringeres als digitale Ewigkeit. Bei Hereafter können die Nutzerinnen und Nutzer statt eines Videos einzelne Audionachrichten aufnehmen und diese zusammen mit Fotos und Bildern auf die Plattform hochladen. Das Unternehmen Forever Identity wirbt mit holographischen und interaktiven 3D-Nachbildungen, wahlweise entweder von historischen Figuren oder einem eigenen Familienmitglied. Und Amazon arbeitet gerade an einer neuen Funktion für ihren digitalen Sprachassistenten Alexa. Damit soll die Sprachbox in Zukunft die Stimme von lebendigen oder bereits verstorbenen Personen nur mit Hilfe einer kurzen Sprachprobe imitieren können. Auf einer Konferenz in Las Vegas Ende letzten Jahres bewirbt Amazon die geplante neue Funktion mit einem Beispiel. Ein kleiner Bub bittet Alexa, ihm aus dem Zauberer von Oz vorzulesen, mit der Stimme der verstorbenen Großmutter.
Alexa, can Grandma finish reading me The Wizard of Oz?
Okay. But how about my courage? Asked the lion anxiously. You have plenty of courage, I am sure, answered Oz. All you need is confidence in yourself.
Anna Puzio ist Theologin, Philosophin und Expertin für Technikethik an der Universität Twente in den Niederlanden. Sie betrachtet die digitale Ewigkeit mit gemischten Gefühlen.
Das muss man sehr differenziert betrachten. Es gibt große Chancen, die damit einhergehen, und auch Herausforderungen. Chancen bestehen vor allem darin, Denkerinnen oder auch Menschen, deren Aussagen man gerne aufnehmen würde, zum Beispiel von Holocaust-Überlebenden, zu speichern, eine lebendige Erinnerungskultur aufzubauen. Herausforderungen bestehen zum Beispiel in der Täuschung, in dem Umgang mit Daten und auch mit psychologischen und rechtlichen Konsequenzen.
Dazu gehören zum Beispiel Daten- und Persönlichkeitsschutz. Denn damit eine KI einen Menschen richtig darstellen kann, benötigt sie eine Unmenge an Daten. Aber tausende, teils höchstpersönliche Informationen werden also in Form von Videos, Texten und Sprachnachrichten ins Netz geladen. Oft ist aber unklar, wer nach dem Tod des Datenspenders die Rechte an diesen Daten besitzt. Die Angehörigen oder die Firma, die die künstliche Intelligenz zur Verfügung gestellt hat. Schon zu Lebzeiten ist es extrem schwer, eigenes Datenmaterial wieder einzufangen. In welche Hände diese vielleicht sehr persönlichen Daten dann nach dem Tod gelangen, ist vollständig der eigenen Kontrolle entzogen. Mit einem bloßen "verbrennt meine Tagebücher und löscht meinen Browserverlauf" ist es da nicht mehr getan. Aber Anna Puzio sieht auch Chancen, die in dieser Technologie stecken könnten. Eine ist, sie für die individuelle Gestaltung von Trauerprozessen zu nutzen. Nicht umsonst wird die Technologie oft als Grief Tech, also Trauertechnologie, bezeichnet. Einige der Anbieter werben sogar explizit mit virtuellen Trauer- und Gedenkerfahrungen.
Es gibt zum Beispiel eine App, Favel, wo es möglich ist, Erinnerungsräume sehr individuell einzurichten und dort eben Avatare hochzuladen, auch personalisierte Gegenstände hochzuladen und so eben mit den Verstorbenen weiterhin zu interagieren, sich mit ihnen auszutauschen, im Gespräch zu bleiben, Erinnerungen wachzurufen.
Katrin Unterhofer, Leiterin der Kontaktstelle Trauer der Wiener Caritas, sieht das kritisch. Beim Trauerprozess gehe es zwar darum, mit dem oder der Verstorbenen verbunden zu bleiben, das Ziel sei aber, den neuen Lebensweg langfristig ohne diesen Menschen fortzusetzen.
Wenn Verstorbene so aktive Lebensbegleiter bleiben, dass man zum Beispiel mit ihnen jederzeit digital kommunizieren kann, kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, sein eigenes Leben wieder aufzunehmen. Und ich kann es mir vorstellen, dass es nach einer Zeit auch unbefriedigend ist, wenn ich diesen Menschen nicht als Ganzes begreifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Unterhofer betont jedoch, dass die Kontaktstelle Trauer bisher nicht mit dieser Trauertechnologie konfrontiert wurde. Ob es zumindest manchen Menschen helfe oder nicht, könne man daher nicht mit letzter Sicherheit sagen. Die Technikethikerin Anna Puzio sieht die Gefahr in der emotionalen Bindung an diese digitalen Abbilder, auch Avatare genannt. Denn Menschen würden nicht nur ein emotionales Verhältnis zu anderen Menschen aufbauen, sondern auch zu technischen Geräten oder Anwendungen.
Der Aspekt ist, dass die Avatare oder die Verstorbenen eben in diesem digitalen Jenseits ja verkörpert werden, dass sie interagieren, kommunizieren und den Personen sehr ähnlich werden. Und das macht es schwierig, sie dann manchmal noch zu unterscheiden. Es kann gerade bei einigen Zielgruppen zu psychologischen Schwierigkeiten kommen, dann diese Trennung tatsächlich vorzunehmen. Es kann auch sehr gravierend sein, wenn dieser Avatar plötzlich verschwindet, wenn es zu einem technischen Problem kommt.
Stephen Smith von Storyfile ist sich der diversen ethischen Bedenken rund um die Technologie durchaus bewusst. Er versucht zumindest auf manche ethischen Fragen mit klaren Regelungen zu antworten.
Bei Storyfile haben wir eine Ethikrichtlinie und auch ganz klare Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre und zur Datensicherheit, die besagen, dass wir weder die Geschichte einer Person noch ihre Daten besitzen. Wir stellen nur die Technologie zur Verfügung, mit der diese Inhalte zugänglich gemacht werden können.
Am Ende sei eine KI, intelligent oder nicht, nur eine Maschine, ein Werkzeug, sagt Smith. Es sei also an uns Menschen, die neue Technik möglichst positiv zu nutzen.
Die Möglichkeiten sind einfach immens. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wir alle haben eine Geschichte. Wir sind nicht nur ein Name in irgendeiner Datenbank für Geburten und Todesfälle. Wir sind eine Person. Viele halten es vielleicht für nicht so wichtig, ihre Geschichte zu erzählen, aber ich kann Ihnen sagen, Ihre Urenkel schon. Die werden sich an Ihnen orientieren, um herauszufinden, wer Sie sind, weil die sehen in Ihnen die Quelle für ihr eigenes Leben.
Und auch Anna Puzio sieht viele Möglichkeiten, GriefTech sinnvoll einzusetzen. Wichtig sei aber, wie bei fast allen neuen Technologien, ein umsichtiger und geschulter Umgang damit.
Es wird auf jeden Fall in diesem Kontext sehr viele Bildungsangebote geben müssen, um zu zeigen, wenn GriefTech angewendet wird, muss man auch verstehen, wo eben diese Herausforderungen, wo die Grenzen sind und wie man mit dieser Technologie dann eben umgehen kann.
Wie es auf dem Weg zur digitalen Unsterblichkeit in Zukunft weitergeht, sei nur schwer abzusehen, sagt Puzio. An Diskursen darüber mangelt es in der Technik- und Medienphilosophie zumindest nicht. Die philosophische Denkrichtung des Transhumanismus zum Beispiel überlegt, wie man den menschlichen Körper in Zukunft mit Hilfe technologischer Transformation weiterentwickeln kann. Und im Posthumanismus diskutieren Philosophinnen und Philosophen sogar die vollkommene Überwindung des Menschen durch künstliche Intelligenz. Ziel der Posthumanistinnen und Humanisten ist es, ihr ganzes Sein, ihren Geist quasi, auf einen Computer hochzuladen und damit virtuelle Unsterblichkeit zu erlangen. Zumindest in der Philosophie kommt man also dem Traum vom ewigen Leben immer näher. Die Frage, die bleibt, ist, ob man das wirklich möchte.
Eine Literaturliste und sonstige Infos zu den Beiträgen, die Sie heute bei uns in der Praxis, dem Ö1-Magazin für Religion und Ethik hören, finden Sie im Internet unter religion.orf.at oder unter oe1.orf.at/praxis. Der synodale Prozess, den Papst Franziskus initiiert hat, beschäftigt die katholische Kirche. Nach der nationalen Diskussionsphase wird der Prozess nun auf kontinentaler Ebene fortgesetzt. 4 Tage lang haben vergangene Woche in Prag Bischöfe und Laien aus ganz Europa über die Zukunft der römisch-katholischen Kirche beraten und im Anschluss um ein Abschlussdokument gerungen. Ich bin nun via Studioleitung mit der Innsbrucker Theologin Petra Steinmeier-Bösel verbunden.
Ja, hallo, etwas leise höre ich Sie, aber ich höre Sie.
Frau Steinmeier-Bösel, Sie waren ja als eine von 4 Delegierten aus Österreich in Prag mit dabei. Wie haben Sie diese Diskussionen erlebt?
Ja, also ich muss sagen, ich habe die Kontinentalsynode als einen sehr spannenden, aber auch spannungsreichen Prozess erlebt. Wirklich als ein Ringen darum, wie die Kirche in Europa sich im 21. Jahrhundert verstehen kann und verstehen will, wie sie sich positionieren will, wie sie ihren Auftrag auch leben will. Mir war vorab bereits bewusst, dass es hier sehr wohl Ungleichzeitigkeiten, auch Spannungen geben würde, wie groß die tatsächlich sind. Das habe ich dann erst im Laufe des Prozesses in Prag wirklich bemerkt.
Sie sprechen von Spannungen. Was sind denn eigentlich die wichtigsten Knackpunkte und wo verlaufen da die Trennlinien? Ist das zwischen Ost- und Westeuropa oder eher zwischen Laien und Bischöfen?
Ich würde sagen, so ein wesentlicher Knackpunkt besteht sicher darin, wie versteht man Synodalität überhaupt, beziehungsweise welche Einstellung hat man zur Synodalität. Da gab es durchaus jene, die befürchteten, dass durch so einen synodalen Weg die Kirche überhaupt zerstört würde oder zersplittert, dass es zu einer Verwässerung der wahren Lehre der Kirche kommen könnte. Und dann gab es die andere Seite, die sich gerade von so einem Prozess wirklich eine heilsame Erneuerung der Kirche und ein Aggiornamento, wie es im Zweiten Vatikanum hieß, erwarteten. Und das setzt sich dann fort, wie sieht man die Rolle von Frauen, wie versteht man eine inklusive Kirche, die auch offen ist für Menschen der LGBTQIA-Community, denen auch Segen ausspricht und so weiter. Also das waren schon so ganz wesentliche Knackpunkte auch. Wie versteht man das Priesteramt, wie versteht man den Abbau auch des Klerikalismus, von dem Papst Franziskus immer wieder spricht. Und weil Sie gefragt haben, wo die Trennlinie verläuft, ob zwischen Bischöfen und Laien, ich würde sagen, nein, ich glaube nicht zwischen Bischöfen und Laien. Wenn man eine Trennlinie festmachen wollte, dann würde sie tatsächlich am ehesten zwischen Osteuropa und Westeuropa verlaufen. Wobei auch diese Trennlinie nicht ganz scharf gezogen werden kann. Es gab durchaus Delegationen auch aus dem osteuropäischen Raum, die sehr klar Reformen eingefordert haben. Und es gab auch eher bewahrende Delegationen aus Westeuropa. Es gibt ja diese Vielfalt auch innerhalb der österreichischen Kirche.
Könnte es im Extremfall auch zu einer Art Kirchenspaltung kommen?
Ja, im Extremfall könnte das durchaus sein. Allerdings sehe ich es wirklich als einen Gewinn und als ein sehr positives Ergebnis dieser Kontinentalsynode, dass am Schluss jetzt ein gemeinsames Bekenntnis aller Beteiligten zur Einheit steht. Also das war auch wirklich stark spürbar im Raum. Wir wollen auch in dieser Verschiedenheit gemeinsam den Weg weitergehen und dass es auch so etwas wie eine Selbstverpflichtung dazu gibt, eben diesen synodalen Weg auch mit allen Spannungen tatsächlich weiterzugehen und weiter zu verfolgen.
Der Entwurf zum Abschlussdokument, der jetzt vorliegt, bündelt ja die kontroversen Beiträge aus mehr als 40 Ländern. Das wirkt jetzt nicht gerade wie aus einem Guss. Hat man hier einfach im Grunde unvereinbare Positionen nebeneinander gestellt? Und wie will man so eigentlich auf einen grünen Zweig kommen?
Also das Ziel der Kontinentalsynode war ja von Anfang an, zunächst einmal Rückmeldung, Resonanzen einzuholen, jetzt der europäischen Kirchen auf dieses weltweite Vorbereitungsdokument, auch Spannungen eben zu benennen und dann eine Prioritätenliste jener Themen zu erstellen, die dann in Rom im Herbst in der Bischofssynode behandelt werden sollen. Insofern war es jetzt gar nicht das Ziel, sozusagen zu einer einheitlichen Position bereits zu kommen. Wenn sich das gezeigt hätte, wäre das sehr schön gewesen. Ich glaube aber, dass es angesichts der faktischen Unterschiede, die es halt gibt, besser ist, die Unterschiede, auch die Spannungen tatsächlich zu benennen. Denn ich bin überzeugt, dass nur ein ehrliches Benennen, auch ein nicht abwertendes Benennen dieser Unterschiede, also weder die eine noch die andere Seite, es ermöglichen wird, dann auch in nächsten Schritten tatsächlich sich aufeinander zuzubewegen.
Die europäischen Bischöfe haben ja im Anschluss an die Delegiertenversammlung noch weiter getagt bis zum Sonntag. Und sie haben auch ein eigenes Schlussstatement verabschiedet mit einem Bekenntnis zur Synodalität. Ist das jetzt eine Art Befriedung nach den ganzen Konflikten oder ist das jetzt einfach ein Schön, dass wir geredet haben?
Ich halte es für sehr wichtig, dass die Bischöfe sagen, inhaltlich unterstreichen wir voll das, was gesagt worden ist. Wir geben das auch weiter, wir kehren nichts unter den Tisch, wir glätten nicht und beschönigen nicht und wir bekennen uns dazu, dass wir eben tatsächlich einen synodalen Weg brauchen. Denn was heißt das? Ein synodaler Weg heißt, dass es tatsächlich einen Kulturwandel in der Kirche gibt, einen Kulturwandel hin in Richtung mehr Partizipation von Laien, einen Kulturwandel, der eben auch in gewisser Weise Kirche von unten bestärkt und will.
Wie wird es jetzt konkret weitergehen?
Also ein allernächster Schritt wird sein, dass die Redaktionsgruppe, die ja an einem Abschlussdokument bereits während der Synode gearbeitet hat, dieses Abschlussdokument fertigstellen wird. Was bislang veröffentlicht wurde, das sind 2 Seiten mit der zusammengefassten Conclusio. Dem voran steht allerdings ein ungefähr 20-seitiger Text, der während der Synode vorgelesen wurde und auch von den Delegierten approbiert wurde, der jetzt aber noch final fertiggestellt wird. Dieser Text wird dann gemeinsam mit dem Abschlussstatement der Bischöfe vom Generalrelator der Synode nach Rom weitergegeben. Und dort bildet dieser Text gemeinsam mit den Abschlussdokumenten der anderen Kontinentalsynoden die Basis, aufgrund derer dann das Arbeitsdokument für die Bischofssynode im Herbst, im Oktober erstellt wird.
Glauben Sie ganz persönlich eigentlich daran, dass es nach diesem synodalen Prozess wirklich Reformen geben wird?
Ich glaube, dass es etwas Zeit brauchen wird und doch noch etwas Geduld brauchen wird angesichts der Differenzen, die sichtbar geworden sind. Ich glaube aber, dass es der einzige mögliche Weg ist, um zu solchen auch einschneidenden Reformen zu kommen. 2 Stichworte, die mich da auch zuversichtlich stimmen, sind die heilsame Dezentralisierung, von der Papst Franziskus auch immer wieder gesprochen hat. Ich glaube, dieses Stichwort wird auch im Abschlussdokument vorkommen und dieses Stichwort der Einheit in der Verschiedenheit. Beides spricht an, dass es vielleicht auch möglich sein wird, an manchen Orten Dinge einzuführen, die an anderen noch nicht denkbar sind, dass es vielleicht so etwas wie Probierräume, Experimentierräume geben kann und vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich subsidiäre Lösungen, das heißt Lösungen, wo lokale Bischofskonferenzen oder kontinentale Bischofssynoden einen Weg einschlagen können, der anders ist als der von anderen Regionen eingeschlagene Weg. Also dass es durchaus diese Ungleichzeitigkeit auch geben darf, ohne dass man sich gegenseitig verurteilt und dass das eine Möglichkeit auch sein könnte, Reformschritte zu gehen, auch wenn noch nicht die Weltkirche reif dafür ist.
Frau Dr. Steinmeier-Bösel, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne. Danke.
Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Praxis angelangt. Sie hörten das Ö1-Magazin für Religion und Ethik. Sie können uns auch online nachhören unter 7 Tage Ö1 oder ein Jahr lang unter religion.orf.at. Danke fürs Zuhören, sagen heute an den Reglern Florian Kammerer und am Mikrofon Alexandra Mantler. Beim Radiodoktor gleich im Anschluss geht es heute unter anderem um das vermeintliche Körperideal Heroin-Schick. Haben Sie noch einen interessanten Nachmittag mit dem Programm von Österreich 1.